Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Neuland. Ja, man merkt, ich bin ein bisschen verschnuppert.
Da schließe ich mich glatt an.
Ja, ja. Es ist also wieder Lippenbalsamzeit. Ja, klassischer Einstiegswitz.
Lippenbalsamzeit, bist du so ein Lippenbalsam-Typ?
Naja, ich bin das immer dann, wenn es eigentlich viel zu spät ist. Wie es viel zu spät ist, genauso wie mit Handcreme oder so. Ich versuche dann immer so irgendwelche Sandblöcke an meinem Händen irgendwie mit Handcreme wieder zu befeuchten.
Also Lippenbalsam bin ich ganz bei dir. Ich finde, der moderne Mann.
Der braucht sowas nicht.
Nee, der braucht das, glaube ich. Also ich jedenfalls, ich bin so ein richtiger spröde Lippentyp. Handcreme allerdings habe ich mich noch nicht rangetraut. Ist nicht mein Fall, glaube ich. Ich mag das auch nicht, wenn das so.
Ja, das finde ich nämlich auch eklig.
So, das klebt mir zu, ich mag das nicht.
Ich würde das ja liebsten so vorm Schlafengehen machen. Aber dann hast du ja überall Creme.
Ja.
Und dann schmierst du die einfach nur ins Bett.
Auch Sonnencreme oder so ein Scheiß. Oder Nivea. Alles ganz,
also
ganz
Gesicht ist noch okay, aber Hände ist ganz... Nee. Du kannst ja damit auch nichts mehr anfangen. Verschmiert. Vielleicht gibt es dafür ein Lifehack, aber... Bis jetzt
Keine Creme benutzen. Das ist mein Lifehack.
Das, ja, finde ich gut. Gut. Wir haben uns jetzt lange ein bisschen... wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen.
Wir haben uns aus den Augen verloren, ja.
Ja, also es ist ein bisschen Zeit verstrichen. Ich glaube, fast 6 Wochen, wenn nicht sogar noch mehr.
Ich weiß auch nicht.
Wir wollen uns kurz erklären. Ja. Möchtest du das mal übernehmen, Jakob, was so passiert ist?
Ja, klar. Also wir haben beide unsere Bachelorarbeit geschrieben. Ich ein bisschen länger als Robby, weil zwischenzeitlich mein Laptop kaputt gegangen ist. Das war ein bisschen blöd. Dann waren wir beide krank, mal zwischenzeitlich unabhängig voneinander. Und ich war nochmal im Urlaub. Ich durfte nach Venedig. Und das hat auch nochmal ein bisschen Zeit gefressen. Und deswegen konnten wir uns jetzt erst diese Woche wieder neu formieren. Wir tun das Ganze einfach mal als Sommerpause ab, würde ich sagen.
Ja, finde ich. Es war ja sowieso nicht so viel los, ne? Und jetzt, wenn wir starten, geht auch wieder alles komplett. Also wir hatten schon ein bisschen Probleme, die Themen einzugrenzen.
Ja, safe.
Weil, also wir kommen gleich auch noch drauf zu sprechen, wie wir das jetzt alles so vorhaben. Aber ja, die Politik ist wieder am Machen und es gefällt uns natürlich. Bevor
oder
wir jetzt
auch nicht.
Oder auch nee, aber nicht. Wir haben viel zu berichten, sagen wir mal so.
Ja, ja.
Wir erklären euch mal kurz den Fahrplan. Also wir haben jetzt...
Bitte, warte, können wir das ganz kurz... Nee, also wir werden nicht das Wort Fahrplan benutzen. Das ist so fürchterlich. Ich möchte sowas nie wieder hören. Robby, erkläre bitte den weiteren Verlauf in der Sendung.
Mann, das ist einfach mal so gut.
Das ist so... Nein, ich hätte gedacht, wir würden weitermachen. Das war eine ehrliche Kritik an dich. Das wird auch nicht ausgeschnitten. Wir werden das Wort Fahrplan nicht benutzen. Das ist wirklich... Das ist wie, wenn man sagt, wann bist du geboren? Ja, ich bin Baujahr 96. Aber das ist wirklich so... Nee. Nee, Robby, vergiss es.
Also machen wir jetzt einfach weiter.
Natürlich. Erklär mal, wie es weitergeht, Robby.
Okay, also, der Fahrplan. Okay, wir müssen jetzt mal hinmachen. Also, der Ablauf der Folge.
Perfekt.
Ja, wir werden jetzt so ein bisschen auf das. Okay, jetzt wieder Ruhe. Auf das Feedback eingehen, was ihr uns eingeschickt habt, also die zahlreichen Einsendungen. Und unsere Verbesserungen, wie wir es jetzt angehen wollen. Wir haben uns ein bisschen was überlegt.
Ja, danke nochmal für die Hinweise. Unser Social Media Team kam kaum hinterher.
Ja. Bombe. Nein, also wir haben auf jeden Fall ein paar Rückmeldungen bekommen und die möchten wir gerne auch ein bisschen einbauen. Genau, dann ein bisschen quatsch mal wieder ein bisschen und dann geht's schon an das, was diese Woche so passiert ist.
Yes.
Zur Erinnerung, wir haben jetzt Samstag, den 5.10., 11.54 Uhr, damit man das so ein bisschen einordnen kann. Genau, und dementsprechend kommen wir zum Feedback von euch. Ich habe in der letzten Folge, wenn man das noch überhaupt im Hinterkopf hat, bei dem Gehalt sozusagen vom Bundestagsabgeordneten statt Diäten Dividenden gesagt. Das tut mir natürlich leid und es war auf jeden Fall nicht korrekt. Ja, dementsprechend berichtige ich mich jetzt hier. Danke für den Hinweis.
Finde ich gut. Des Weiteren werden wir versuchen, das Ganze ein bisschen kürzer und ein bisschen knackiger zu halten, dass die Folgen nicht so lang sind. Also ich glaube beim letzten Mal, ich weiß gar nicht, irgendwie über 70 Minuten.
Eine Stunde 17 war es, glaube ich.
Eine Stunde 17 irgendwie. Wir würden ganz gern versuchen, uns so im Stundenbereich zu orientieren. Ich denke, das ist möglich.
Ja, dann noch eine Frage an euch, liebe Zuhörer. Und zwar, wir benutzen ja auch Quellen. Ja, wir erfinden ja nicht alles, was wir hier so sagen.
Manches nur.
Wollt ihr quasi die Quellen aufgelistet bekommen haben irgendwie? Also, dass ihr das nachlesen könnt, nochmal ein bisschen mehr recherchieren könnt, falls ihr darauf Bock habt. Oder auch einfach so eine Art Rechenschaft unserer Seite aus.
Mhm. Also ich würde wahrscheinlich vorschlagen, dass man im Zweifel so die Hauptquellen da nochmal mit reinzieht, weil natürlich liest man in der FAZ und in der Zeit zum Beispiel, kann man das Gleiche lesen meistens zu einem Thema. Das ist jetzt nicht so, dass sie sich so extrem unterscheiden, dass man da vielleicht auch mal einen größeren Tagesschau-Beitrag oder so da verlinkt. Natürlich nicht jeden einzelnen Artikel, den man dazu gelesen hat, weil das wäre Quatsch. So, weil wir haben irgendwie 30 Tabs da irgendwie parallel offen. Das bringt, glaube ich, keinem was. Aber so die wichtigsten Sachen, wo die wichtigsten Informationen gut zusammengefasst sind, ist, denke ich, machbar.
Ja, und dann, wie wir das jetzt uns folgendermaßen überlegt haben, wir haben ja bis jetzt quasi immer so ein bisschen Smalltalk gemacht, dann die wichtigsten Nachrichten und anschließend zwei Themen jeweils voneinander eins. Wir haben uns jetzt überlegt, wir machen eher lieber wöchentlich, wir versuchen erstmal zweiwöchentlich oder wöchentlich, zweiwöchentlich.
Zweiwöchentlich, man
Gibt es
kennt
das
es
Wort?
ja.
Ja, okay.
Naja, wie ab jetzt ja.
Okay. werden wir einfach die Nachrichten ein bisschen ausformulierter, umfassender berichten, also auch ein bisschen Hintergrundwissen, dass ihr vielleicht so eine bessere Einschätzung von der Lage, zum Beispiel, wir haben heute China so dran, dass ihr ein bisschen umfassender darüber informiert seid, was da so abgeht. Und dann jeweils, was weiß ich, unregelmäßig ein Thema als gesonderte Folge hochladen. Das gibt uns den Vorteil, wir können ausführlicher und ohne Zeitdruck, mit diesem Stundenlimit, sage ich jetzt mal, die natürlichen oder die Nachrichtenfolgen aufnehmen und können dann detailliert noch zu einem anderen Thema, was uns sehr interessiert, auch ohne Zeitdruck und auf entspannter Basis darüber berichten. Und ich glaube, so finden wir da ganz gut zurecht. Hört es einfach mal an und sagt uns euer Feedback, falls ihr das nicht so cool findet. Oder wenn ihr es cool findet, könnt ihr es natürlich auch gerne sagen. Aber das ist jetzt erstmal so unser Plan.
Finde ich vernünftig.
Cool. Ja, dann, ich wollte dir unbedingt noch eine Geschichte erzählen.
Ich liebe Geschichten. Hau raus.
Und zwar, es ist ja auch nicht keine lange Geschichte, aber ich fand sie einfach witzig. Und zwar mein bester Kumpel, ich nenne jetzt einfach mal Luca. Ja.
Ja.
der war mit einer Freundin unterwegs. Wir nennen sie jetzt mal Lisa.
So in einer sexuellen Verbandelung oder bahnt sich da was
Ah,
an?
ich weiß nicht, ob die.
Oder?
Ich glaube, doch, die haben, glaube ich, was
Ah
miteinander.
ja.
Aber das ist ja auch, kenne ich jetzt. Also, das ist tatsächlich für die Geschichte gerade gar nicht relevant.
Okay, nee, ich war einfach nur interessiert.
Und dann war er mit der. Ah, nee, Quatsch, nee, die haben nichts miteinander. Sorry, jetzt habe ich es verwechselt. Die haben nichts miteinander. Die sind nur gut befreundet. Und zack, sind wir im Gossip-Kanal.
Der verdammte Luca.
jedenfalls war er mit der und einer Freundin von Lisa Kaffee trinken. Und sie meinte, aber die Freundin von ihr meinte, sie möchte keinen Kaffee trinken. Und er meinte so, hä, schmeckt der Kaffee nicht? Und sie so, ja, doch, eigentlich schon. Und dann hat er einfach nur so just for fun den Spruch rausgehauen, ja, bist du schwanger oder was? Und sie so dann zu Lisa, ja, wir müssen nachher nochmal reden.
Oha.
Voll ins Fettnäpfchen getreten. Er meinte auch
Okay.
so, warum passiert mir das immer?
Okay, das ist natürlich. Oh, das ist bitter.
Das fand ich sehr witzig.
Okay,
Ja.
das aber. Dass man das so rausfindet, finde ich richtig gut.
Ja.
Darf man. Okay, das ist jetzt vielleicht eine dumme Frage. Also, Alkohol, Zigaretten ist ja klar, aber Kaffee geht auch nicht in Ordnung bei einer Schwangerschaft.
Ich glaube, das kommt A aufs Maß drauf an und B, wie strikt du dieses Kind nimmst, also so dieses
Okay.
gesund, die Gesundheit von
Wie
dem.
ernst meine
Also ich denke
Schwangerschaft
mal
nimmt.
jetzt nicht, dass wenn du eine Tasse Kaffee trinkst, dass da großartig was passiert, aber es
Ja.
ist natürlich ein Wirkstoff Koffein und ich weiß jetzt nicht, ich bin kein Biologe oder
Und du warst auch noch nicht
keine
schwanger, oder?
Hebamme, keine Ahnung, die sich damit auskennt oder halt einfach weiß, wie Koffein sich auf ein Embryo auswirkt.
Okay. Ja, gut, fair enough. Aber das finde ich schon relativ unterhaltsam. Ja.
Ja, fand ich auch. Cool. Ja.
Wollten wir nicht alle paar Minuten so einen Cut machen?
Ach so. Ja, können wir machen, aber eigentlich wollte ich das erst nach 20 Minuten machen.
Okay, wir müssen das hier schneiden.
Das ist jetzt ich schneiden.
Das müssen wir wirklich schneiden. Gibst du mir dafür irgendein Signal, dass ich so eine grobe, dass ich so
Ach
grob
so, wenn wir
weiß?
schneiden.
Ja, genau.
Ja, genau. Ja, ich mach dann. Ich mach einfach nur so und dann weißt du, okay.
Okay, dann, dass es sich so
Ja,
annähert. Okay,
wir machen
alles
einfach
klar.
nach dem Small, wenn wir fertig mit dem Smalltalk, machen wir dann einfach einen Cut.
Okay, alles klar.
Ja, du kannst jetzt eine Frage stellen dann so.
Okay. Gut, nach der faszinierenden Geschichte über Kaffee und Schwangerschaften. Hätte ich jetzt eine Frage an dich, Robby.
Ja,
Bist du
bitte.
bereit? Bist du bereit für meine Frage? Wenn du die Möglichkeit hättest, ne, also irgendein Genie oder sowas, ne, kommt auf dich zu und sagt, hier, Robby, Grüße, ich bin der Genie, keine Ahnung. Du hast die Möglichkeit zu erfahren, an welchem Tag du stirbst. Also auch welches Jahr und so weiter und so fort. Also du kennst den Zeitpunkt deines Todes auf die Sekunde genau. Würdest du es machen? Also würdest du es erfahren wollen? Und wenn ja, aus welchem Grund? Und wenn nein, auch aus welchem Grund?
Also Tendenz eher nein, glaube ich.
Warum?
Naja, also wäre kacke, wenn es morgen wäre.
Wäre schon blöd, ja.
Und dann, ja, dann man, nee, ich glaube nicht so. Es ist halt, das ist was, was wir Menschen, vielleicht werden wir es irgendwann mal erfahren, so durch Technologie, aber eigentlich finde ich, das berührt so ein bisschen das, was wir nicht erfahren sollten.
Nee, ich finde auch, das ist doch eigentlich so ein großes, großes Geheimnis. Würdest du wissen wollen, wie? Auch nicht dann, oder?
Naja, also die Frage ist ja, wenn du weißt, wie,
ja,
könntest du es ja theoretisch aufhalten, oder?
Könntest du theoretisch?
Weil du wirst es ja, angenommen, du wirst jetzt vom Auto überfahren, genau, dann gehst du halt einfach, da gehst du an dem Tag einfach nicht raus, außer das Auto fährt einfach in deine Wohnung rein. Dann wäre natürlich, ja, okay, blöd, aber so prinzipiell würde ich halt sagen, nee.
Mhm.
Beziehungsweise, wenn, also wie, würde ich schon gerne erfahren, weil dann könnte ich es verhindern.
Ja, das denke ich auch. Also in dem Gedankenspiel sollte es wahrscheinlich nicht möglich sein. Also sagen wir einfach mal, du würdest es vielleicht versuchen können zu vermeiden, sowas wie Bungee-Jumpen oder so. Aber das Schicksal oder so würde dich trotzdem halt irgendwann mal Bungee-Jumpen lassen, weißt du?
Ach so.
Also
es wäre dann der gleiche Tod, wäre nur vertagt.
Ja, das, also eigentlich ist die Frage so. Also willst du wissen, wann du stirbst? Und die zweite Frage ist, willst du wissen, wie du stirbst?
Ja, die Frage finde ich komisch. Also finde ich halt sinnlos.
Ja, okay, das gebe ich dir. Aber ich würd beides wahrscheinlich eh nicht beantworten. Weil A, finde ich, das ist so das große letzte Geheimnis irgendwie.
Ja.
Ich meine, man versteht den menschlichen Körper immer besser, Universum, Weltall, Meere, alles wird immer mehr erforscht. Aber wann du stirbst, wie du stirbst,
ist halt auch Zufall
mitunter. Kannst du halt, ist halt mitunter eben auch Zufall, genau.
Also wenn halt dein Herz sagt, so, ja, ich habe keinen Bock mehr, das kann dir auch als gesunder Mensch passieren. Und dementsprechend
ist
das halt oft einfach, glaube ich, einfach so ganz kleine Sache, die ausgelöst wird und dann boom, tot.
Und ich möchte anmerken, dass jeder, der sagen würde, ich will wissen, wann ich sterbe, in meinen Augen Psychopath ist. Das ist mir noch wichtig zu erwähnen. Ich finde das absolut merkwürdig. Wenn jemand sagt, ja klar, fände ich super interessant und dann weiß ich nicht. Entweder man nutzt sein Leben dann halt extrem gut oder sehr effizient oder man kriegt halt voll Panik.
Ja, das kann sein, ja.
Nee, wäre nichts für mich. Ich bin lieber unwissend.
Gut, schön, dass du jetzt erstmal vielleicht so, ich weiß nicht, wie viele Menschen das wissen wollen, aber die erstmal diskreditiert hast. Finde ich gut.
Ich auch. Aber das wollte ich schon immer mal von dir wissen, tatsächlich, ob du ein Psychopath bist oder nicht. Jetzt weiß ich vergleichsweise nochmal.
Nee, nur dumm.
Ah ja.
Dann noch, ist jetzt nicht unsere Hauptnachrichten, aber Nordkorea hat diese Woche wieder Raketen getestet.
Schon wieder.
Andauernd.
Ey, das ist wirklich ein Arsenal, was die besitzen. Also, da muss doch irgendjemand mal sagen jetzt, aber gut, Leute, wir haben genug dadurch hier gegen geballert.
Also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, dass das echte Raketen sind. Das ist irgendwie so ein Pappmaché, wo du so eine Flamme dran geballert hast. Also,
die haben ja nichts in Korea.
Also du kannst ja erzählen, dass die müssen doch langsam, das Arsenal muss doch wirklich langsam leer sein.
Wo kriegen denn die Materialien her? Ist das so,
versteht's auch nicht.
Das ist ja nicht super autark, dieses Land.
Ja, die haben ja auch vor allem keine Bodenschätze oder sowas. Also das ist ja, das Land ist ja auch nicht so groß.
Safe, das sind
irgendwie. Importieren könnt ihr ja auch nicht so viel durch Handelsbeschränkungen.
Irgend so ein Pappmaché-Keller, alles zusammengefertigt.
Naja, das sieht einfach nur so aus, einfach nur Sci-Fi oder so Science-Fiction.
Kann mir keiner erzählen, dass die da 10.000 Raketen rumliegen haben.
Ja, aber auf jeden Fall, die testen alles, also super viel. Und das fand ich einfach nur wieder witzig, weil das so ein andauernd Thema ist. So, es sind andauernd werden in Nordkorea Raketen getestet.
Aber es ist die einzige Konstante in meinem Leben tatsächlich, dass in Nordkorea Raketen getestet werden. Das finde ich eigentlich gut. Also wenn ich morgens aufwache und weiß, ja, wieder Raketen Nordkorea, weil es ja, die Welt dreht sich noch, alles ist gut, alles ist wie gehabt. Ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Sollen sie machen, ihre Pappraketen da testen.
Ja, ich finde das auf jeden Fall sehr bemerkenswert und ich hoffe, dass es nur beim Raketentesten bleibt.
Beim Testen einfach.
Ja, genau, ja, also, dass sie der Pappmaché in die Luft schmeißen und sagen, jo, war eine Rakete.
Ja, wäre ich auch ganz zufrieden mit, ich traue die nämlich nicht so über den Weg. So, und jetzt starten wir gleich mal rein in die aktuelle Nachrichtenwoche. Ich möchte ganz gern beginnen mit Österreich, denn in Österreich wurde gewählt, ja, gab Neuwahlen und die Ergebnisse, die dabei gekommen sind, ich würde mal sagen, ganz interessant. Kurzer Exkurs zu Österreichs politischer Geschichte, sage ich mal. Ähnelt dem deutschen System so ein bisschen. Also hatten früher auch zwei große Parteien, also einmal die Christdemokraten und die Sozialdemokraten auf der anderen Seite. Später kam dann eben noch die FPÖ dazu, ne, so ein bisschen Zünglein an der Waage mäßig, obwohl Österreich üblicherweise von der Großen Koalition immer regiert wurde. Das war in Deutschland ja eher ein bisschen anders. Da war die FDP immer so ein kleiner Mittler, der mal dahin und mal dahin mitgesprungen ist. Die FPÖ war auch schon damals nicht wirklich vergleichbar. Also so eine freiheitlich-liberale Partei ist das jetzt nicht wirklich. Also die FDP
Also es ist jetzt
ist
nicht
da.
quasi das Pendant zu der FDP,
Nee, so würde ich es nicht
sondern
beschreiben.
es ist
Also
halt.
im heutigen Zeitalter ist es wahrscheinlich eher das Pendant zur AfD, ne? Also die Rechtsaußenpartei. Und in Österreich gibt es als liberale Partei jetzt die sogenannten NEOS, die jetzt auch den Einzug ins Parlament wieder geschafft haben. Die sind mit der FDP wahrscheinlich ganz gut vergleichbar, sind vielleicht ein bisschen liberaler, was so die gesellschaftliche Liberalität angeht. Und der große Wahlsieger, bei der Wahl ist jetzt natürlich Kurz, Sebastian Kurz, der
Mit
neu gewählte
der
Kanzler.
33er Ex-Kanzler.
Der 33-Jährige, das muss man sich wirklich mal durch den Kopf gehen lassen, ne? Der Mann
Er
ist
hat's, der Mann hat es
33.
geschafft. Ist zwar nur Österreich, okay, aber.
Ist klar, nur Österreich, aber war auch schon Außenminister. Und ist, finde ich, eigentlich eine Figur, die man wirklich über kurz oder lang mal verfolgen könnte. Weil das ist einfach vom Alter her schon eine extrem beeindruckende Leistung. Man kann ja von der Politik erstmal halten, was man möchte. Aber mit 33 Jahren Kanzler ist schon,
Ja.
kann man sich, denke ich, auf die Fahne schreiben.
Wie waren denn die Wahlergebnisse?
Die Wahlergebnisse waren recht überraschend. Also wie gesagt, ÖVP klar gewonnen. Da haben wir 38,4%. Die Sozialdemokraten, wie momentan ja eher im Trend, verlieren. Dennoch auf dem
It's
zweiten
going
Platz.
down.
It's going down for real für die Sozialdemokratie. Die haben 21,5% erreicht laut den aktuellen letzten Rechnungen. Verlieren relativ viel. Dennoch der zweite Platz, ne, muss man ihn lassen. Großer Verlierer ist die FPÖ. Die haben so circa 17%, sind damit knapp 10% abgestürzt. Strache
Ja.
jetzt ja auch zurückgetreten, ne?
Ja.
Aufgrund eben des Wahlverlustes, dem Ibiza-Ding, wo er kurz davor war, Österreich an irgend so eine Oligarchentochter zu verkaufen. Das war ja auch.
Ja, und dann zusätzlich noch mit, dass er quasi mit Parteigeldern so eigene Rechnungen bezahlt hat.
Schindluder
Und
getrieben
dadurch hat
hat.
er natürlich auch, ich sag mal, Unruhen in der eigenen Partei geschaffen,
Ja, dass der
dadurch.
Typen, absoluter Widerling ist, war ja irgendwie klar. Freut mich auch dennoch 17,3%. Einfach, meiner persönlichen Meinung nach, einfach zu viel für so eine Partei. Die Grünen gewinnen. Die Grünen gewinnen viel.
Kommen wieder ins Parlament.
Kommen wieder ins Parlament, genau. Da gab es davor noch mal so eine Liste Pilz. Das war so ein kleiner Abspalter. Der war dann beim letzten Parlament drin. Der ist jetzt rausgeflogen. Jetzt sind die Grünen wieder drin.
Ja.
Gute 12%, so 12, 13% bekommen die. Und die liberalen Neos sitzen auch wieder mit drin. Die haben 7,4%. Jetzt geht es natürlich ans Interessante: Koalitionen. Ja? Die ÖVP macht es nicht blöd, beziehungsweise Kurz macht es nicht blöd. Die schließen keine Koalitionsoption aus, anders als die SPÖ zum Beispiel. Die schließen eine Koalition mit der FPÖ eigentlich strikt aus. So, das ist erstmal das. Möglich ist jetzt also ganz klassisch eine große Koalition, ne? Also Rot und Schwarz. Ne?
Türkis.
Türkis in dem Fall, ja, ich möchte es so ein bisschen an Deutschland halten, aber ja, Türkis.
Er hat ja seine Partei ins Türkis
Ja, genau,
gehüllt.
weil das augenscheinlich eine moderne Farbe in seinen Augen ist. Aber das ist auch gegensätzlich. Viel interessanter wäre die Option Türkis-Grün, die möglich ist, und dann eben die Koalition von der ÖVP mit der FPÖ wieder. Sebastian Kurz wird wahrscheinlich Kanzler bleiben, davon gehe ich mal ganz stark aus. Die ÖVP ist die stärkste Partei. Für mich persönlich am interessantesten wäre wahrscheinlich eine Koalition mit den Grünen. Einfach um das so ein bisschen als Blaupause zu nehmen für Deutschland. Die Möglichkeit könnte hier auch bestehen, dass wir eine schwarz-grüne Regierungsmehrheit mal bekommen.
Ja, nach aktuellen Umfragen sieht es ein bisschen danach aus.
Sieht ein bisschen danach aus, geht in die Richtung. Ob das kommt in Österreich, bleibt abzuwarten. Da ist wahrscheinlich der größte Diskussionspunkt bei den beiden Parteien die Migrationspolitik. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Da fährt Kurz einfach eine ganz andere Linie. Der war ja auch dafür verantwortlich, dass die Balkanroute damals geschlossen wurde. Die Grünen natürlich eher migrationsfreundlich. Ich nehme an, das ist der größte Punkt. Die Frage ist, ob die da zurückweichen werden. Und so wie es jetzt bei den Grünen klingt in Österreich, werden die das wohl nicht tun. Also die wollen wohl relativ standhaft bleiben in ihrer Position. Trotzdem muss man sagen, als stärkste Partei von der ÖVP hat Sebastian Kurz natürlich die besten Verhandlungsmöglichkeiten. Aber wie gesagt, die Grünen wollen standhaft bleiben. Die sagen, wir müssen nicht regieren. Wir können auch gute Arbeit aus dem Nationalrat heraus machen, also aus dem österreichischen Parlament heraus. Eine recht klare Haltung, die ich jetzt bei den deutschen Grünen vermutlich, wenn es Richtung Koalitionsverhandlungen gehen sollte, wahrscheinlich nicht erwarten würde. Also ich könnte mir vorstellen, dass die deutschen Grünen eher bei solchen Fragen einknicken würden, aber das bleibt natürlich noch abzuwarten. Das wäre aber meine favorisierte Koalitionsoption, weil eine FPÖ an der Regierung möchte ich eher ungern sehen und wieder eine große Koalition in Österreich ist halt auf Dauer auch irgendwie langweilig.
Ja, es bleibt spannend. Also dadurch, dass eben Grüne sich jetzt schon sehr kritisch geäußert hatten zur ÖVP, ist es halt fraglich, inwieweit sie dann auch quasi eine Koalition ihren Wählern eigentlich verkaufen können.
Genau. Und wie gesagt, da scheinen die eben bedeutend standhafter zu sein, als, wie ich das jetzt vermute, die deutschen Grünen sich da verhalten würden. Also eben nicht regieren um jeden Preis. Und das
Ja.
finde ich erstmal ganz gut. Und
Aber dementsprechend würde ich das auch mit der FPÖ noch nicht abschreiben.
nee, abschreiben nicht, aber
Das ist
ein
unwahrscheinlich,
Regierungsauftrag für
aber
die FPÖ sieht natürlich anders aus. So, also wenn man
das stimmt
sagt,
natürlich.
Regierungsauftrag geht danach, wer die meisten Stimmen bekommt, beziehungsweise einen schnellen Sprung nach vorne macht, sind das natürlich die ÖVP und die Grünen. Und wie gesagt, das würde mich persönlich am meisten interessieren, so als bisschen eine Blaupause für deutsche Politik in den nächsten Jahren.
Das ist ja schon fast ein Novum, so schwarz-grün. Auch im Vergleich jetzt mit Deutschland, ja, gab es das, ich weiß gar nicht, gab es schon mal eine Schwarz-Grüne?
Na, im Bund nicht, nee.
Naja, eben. Und es wäre auf jeden Fall mal ein interessantes Experiment, das mal auszuprobieren, was ein schwarz-grünes Bündnis an der Regierungsspitze so bringen kann.
Definitiv.
Wir kommen zum nächsten Thema. Ich möchte starten mit einem Zitat.
Ich bin eine Winkekatze.
Es gibt keine Macht, die den Status dieser großen Nation erschüttern kann. Und keine Macht kann den Fortschritt des chinesischen Volks oder chinesischen Volks und der Nation aufhalten. Das hat Präsident Xi Jinping.
Das hast du sehr gut wow, das hast du echt gut ausgesprochen,
Na,
nicht
danke,
schlecht.
danke.
Das war
Am
relativ smooth.
70. Nationalfeiertag in China, der am 1.10. war, ausgesprochen. Ja, also es ging nur um China. In der ist natürlich jetzt auch die Goldene Woche, oder sie war in China. Und am 7., also am 1.10. vor 70 Jahren, als Hintergrundinformation, wurde von Mao Zedong die Gründung der Volksrepublik China proklamiert. Und heute feiert dementsprechend China mit einer Machtdemonstration in Bezug auf Militärparade, das
Ja.
war eine Militärparade, diesen Tag. Na, 15.000 Soldaten, das muss man sich mal vorstellen, auf dem Platz des,
Himmlischen Friedens.
genau, 580 Panzer, 160 Kampfjets über Himmel geflogen.
Kampfjets, die haben da Kampfjets rüber geschickt.
Ja, 160 Stück
Ja, aber die
erstmal.
sind doch völlig wahnsinnig.
Interkontinentalraketen haben sie gezeigt, die in einer halben Stunde die USA erreichen könnten.
Das fand ich
Also
am heftigsten, ja.
schon trotzig, ich will gar nicht wissen, wie der Platz jetzt aussieht, wie die Bauarbeiten danach, wenn so 580 Panzer einfach mal drüber
Wenn man
knallen.
drüber. Ja, das kennen Sie ja, Panzer auf Platz Himmlischen
Ja,
Friedens.
stimmt.
Ja, kein Novum in China, ne?
Das ist schon sehr interessant. Und man verkündet natürlich im Zuge dessen, der Wohlstand durch die KP, also durch die Kommunistische Partei, werde weiter wachsen. Und ja, man sagt halt, wie aufstrebend, wie souverän, wie wirtschaftsstark eben China ist. Und bindet das ein in eine sehr beeindruckende, kann man nicht anders sagen, Propaganda.
Ja.
Da gab es ja auch super viele Sicherheitsvorkehrungen, da durften nur bestimmte Menschen an dem Platz sein und was nicht alles. Also auch Zensur an dem Tag war nochmal stärker. Es ist,
Und das will in China was heißen, muss man nochmal dazu sagen.
also auf jeden Fall sehr interessant. Nur jetzt muss man, wie du schon ein bisschen angerissen hast, vor 30 Jahren, 1989, wurde eben auch auf dem Platz die Demokratiebewegung mit Panzern niedergeschlagen. Da gab es auch etliche Tote. Und ja, am 1.10. waren auch gleichzeitig, also dieses Jahr, beziehungsweise am Dienstag, aufgrund des Nationalfeiertags in der Sonderverwaltungszone Hongkong Demonstration, und dabei wurde auch ein 18-jähriger Schüler von Polizisten angeschossen. Oder von einem Polizeibeamten.
Lebensgefahr oder?
Nee, er ist wieder wohlauf. Okay. Also er ist stabil, sag mal so. Hat ihn mal tatsächlich auch in der Brust getroffen und das ist so ein bisschen die Schattenseite davon. Und dementsprechend, wir hatten ja Hongkong schon mal in der letzten Folge. Aber ich möchte es trotzdem noch mal ein bisschen erwähnen und wir fragen halt, wie aktuell die Stimmung in China ist, gerade in Bezug auf Hongkong und wie das jetzt wohl weitergehen wird, der ganze Saftladen da drüben.
Das Land der untergehenden Sonne. Oder ist das Japan? Ich weiß es gar nicht.
Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall, wir wissen ja, in Hongkong seit Monaten demonstrieren da hunderttausende Menschen eigentlich mit dem Ziel, die etablierten autokratischen, sagt man das so?
Ja.
Strukturen aufzubrechen, mit dem Ziel eben mehr Demokratie oder dem Wunsch nach Demokratie sich selber zu erfüllen. Und der Auslöser, wie in der letzten Folge schon mal angemerkt, war diese umstrittene Gesetzesvorlage, wonach die Auslieferung von Verdächtigen an das chinesische Festland möglich gewesen wäre. So, erstmal Hintergrund dazu, man muss erstmal wissen, prinzipiell muss zwischen zwei Ländern ein Auslieferungsabkommen bestehen, damit eben Verdächtige oder auch Kriminelle dann an das Land wieder zurückgeführt werden können. Weil Präsidentin oder Regierungschefin Lam hat halt das Beispiel gebracht, ein Hongkonger war in Taiwan mit seiner Frau, hat die dort ermordet und ist wieder zurück nach Hongkong. Und es besteht zwischen Taiwan und Hongkong oder auch eben zu China kein Auslieferungsabkommen und dementsprechend ist er so ein bisschen da in der Safe Zone.
Okay.
Also es macht durchaus Sinn, das zu haben. Nur muss man ja, ist das andere Ding, Hongkong ist eine ehemalige britische Kolonie, wurde 1997 an das chinesische, also chinesische Festland oder halt an die chinesische Kontrolle wieder übergeben. Nur man hat halt festgehalten in den Vertragsinhalten, dass Hongkong eine unabhängige Justiz haben soll, also anders wie China, eine freie Presse, ganz anders wie in China, eine offene Marktwirtschaft. Für die nächsten 50 Jahre muss das von China garantiert werden. Und dieser Gesetzesentwurf wird halt von Kritikern als quasi Untergrabung dieser Gesetzesinhalte oder Vertragsinhalte gesehen, dass man eben dadurch, weil Verdächtiger ist halt eine Interpretationsfrage.
Kann halt vieles heißen.
Ja, und so hat halt China quasi die Möglichkeit, Verdächtige oder eben Aufständige eigentlich nur aus Hongkong, wenn sie das eben möchten, nach China zu überführen und dort einer viel härteren Justiz zu überführen.
Ja.
Und dementsprechend auch mundtot zu machen. Ja, das muss man ja natürlich auch noch erklären. Mittlerweile hat Regierungschefin Lam das Gesetz für tot erklärt. Es ist aber noch nicht vom Tisch.
Wieso nicht?
Das möchten sie halt nicht. Sie sagt, es ist tot, aber theoretisch könnte es auch wiederkommen. Muss aber trotzdem dazu sagen, dass sozusagen China beziehungsweise halt Hongkong ein Zugeständnis gemacht hat, ist schon mal keine Selbstverständlichkeit. Und trotzdem gehen die Proteste eben weiter. Und man möchte eben im Zuge dessen jetzt eine ganze demokratische Bewegung zu dem Ziel führen, okay, wir möchten freie Wahlen, wir möchten eine unabhängige Untersuchung der Polizeigewalt etc. pp. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das kommen wird, weil das wären schon sehr deutliche Zugeständnisse seitens China bzw. Hongkong. Und eben auch an dem 1.10., also diese Woche Dienstag, gingen Hunderttausende demonstrieren für diese Demokratie und gerade am Nationalfeiertag, um eben ein Zeichen zu setzen. Die Demonstration war angemeldet, wurde aber abgelehnt. Also es war eigentlich verboten zu demonstrieren. Die ganze Stadt war abgeriegelt, aber die haben es halt trotzdem gemacht. Und dementsprechend war das Eskalationspotenzial ziemlich hoch. Es gab mehrere Verletzte durch Gummigeschosse, aber halt auch, wie gesagt, den einen jungen Mann, der durch einen Pistolenschuss, glaube ich, getroffen wurde. Und das ist natürlich jetzt mittlerweile an einem Punkt, wo wir uns fragen müssen, welches Eskalationspotenzial steckt noch dahinter. China reagiert, wie man es halt wahrscheinlich erwartet hätte, mit Diffamation, Abtun der Demonstranten als Aufständische und eben halt so, ja, wie gesagt, diffamieren, diskreditieren. Zensur ist auch wieder dabei. Man möchte halt das auch weitgehend von dem chinesischen Festland fernhalten. Und es bleibt jetzt halt die Frage, weil China hat gerade eine blöde Situation. Ja, man hat die Demonstration in Hongkong. Es ist eine Sonderverwaltungszone, heißt, China kann da nicht durchregieren eigentlich. Weitere Zugeständnisse Chinas wird es nicht geben, wahrscheinlich. Denn man muss dazu sagen, für die chinesische Bevölkerung, die auf dem Festland ist, die ist natürlich jetzt, zwar gibt es eine Zensur, aber nicht komplett abgeschottet. Und so für die ist das dann so, okay, die demonstrieren für irgendwelche Freiheiten und kommen damit durch. Das könnte halt so ein bisschen zu einem Bröckeln von der Autokratie in China führen. Und militärisches Einschreiten in Hongkong würde natürlich international zu massiver Kritik führen.
Ja, das wäre heftig.
Das wäre wie 1989 das Niederschlagen mit Panzern, zur Not auch auf Kosten von Toten.
Menschenleben, ja.
Also das wird, also das ist wirklich die allerletzte Möglichkeit für, die allerletzte Möglichkeit von China. Genau, also die wichtig dazu zu erwähnen ist eben auch, dass die Kommunistische Partei eben dieses Regime damit rechtfertigt, dass es der Sonderweg ist von China und man hätte damit so viel Erfolg gehabt, was man auch hat wirtschaftlich.
Muss man dazu sagen, ja.
China ist die zweitgrößte
Wirtschaftsmacht.
Genau, auf der Welt, hinter den USA. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was da noch kommen wird. Ja, also mittlerweile haben gestern hat die Hongkonger Regierung ein Vermummungsverbot erlassen.
Mhm. Gab es das vorher nicht?
Nee, auf Grundlage der Notstandsrechte aus der Kolonialzeit. Das wurde da auch quasi involviert. Das heißt, die Leute dürfen keine Maske mehr tragen. Ist für die natürlich blöd, weil das gibt für die Anonymität Schutz, aber auch Schutz gegen Tränengas oder Pfefferspray. Ja, ja, und es kommt wieder zu Demonstrationen mit Brandsätzen, Straßenblockaden. Also es ist schon mittlerweile an einem Punkt, wo es keine friedliche Bewegung mehr ist, sondern auch Gewalt. Denn den Leuten ist die Demokratie dort sehr, sehr wichtig. Lam hat damit halt wieder ein bisschen mehr die Zügel angezogen. Und man muss halt auch noch sagen, in diesen Notstandsregelungen kann sie noch weiterhin Zensur erlauben, was ja eigentlich nicht sein darf.
Ja.
Erleichterte Festnahmen, Haftstrafen, Hausdurchsuchungen. Und man wird jetzt sehen, wie weit China wahrscheinlich so ein bisschen Lam dazu nötigt, oder was heißt nötigt, aber dazu bringen soll, härter durchzugreifen, um eben diesen Konflikt da zu lösen auf Chinas Wunsch und auf Chinas Art und eben nicht mit Zugeständnissen für Demokratie, was sehr schade ist.
Ja, die Frage ist halt, wie die internationale Gemeinschaft, sag ich mal, auf sowas reagieren soll, wie du so ein Verhalten halt bestrafst. Du kannst halt nicht direkt intervenieren. Also meistens ist ja der Weg über wirtschaftliche Sanktionen oder sowas in der Richtung.
Aber China ist eben halt auch eine Macht.
Das ist halt das Problem. Aber wie man ja auch diese Woche gesehen hat, sieht man, dass auch starke wirtschaftliche Mächte sich gegenseitig versuchen können zu sanktionieren. Wie zum Beispiel bei den Strafzöllen, die die WTO, also die Welthandelsorganisation, jetzt erlaubt hat, dass die USA die auf europäische Produkte einführen. Da geht es insbesondere um Flugzeuge. Ne? Denn die USA hat halt gesagt, ja, es gibt EU-Staaten, die haben den Bau von den Airbussen zum Beispiel zu stark subventioniert. Das ist ein illegitimer Wettbewerbsvorteil, genau, Marktverzerrung. Und das ist bei der WTO auch durchgegangen. Das bedeutet jetzt auf diese Produkte erhebt die USA jetzt halt einen Zoll. Also auf die Produkte aus der EU, einen legitimen Zoll, genau. Und ich glaube, 10% sind es jetzt auf Flugzeuge und 25% bei Produkten, da geht es um Käse, Olivenöl, solche Sachen, was natürlich aber auch für mediterrane Länder Exportschlager sind.
Ich glaube, es waren so 7,5 Milliarden.
7,59 Milliarden können sie jetzt insgesamt genau jährlich drauf besteuern. Also das ist das Limit, was denen gegeben wurde. Ist für die Europäische Union natürlich eher semi-lustig. Maas hat auch angekündigt, dass er da jetzt einen härteren Kurs verlangt und dass die EU darauf im Zweifel reagiert und das den Ball sozusagen zurückspielt. Also dass wir ebenfalls solche Zölle erheben. Aber das ist dann halt so eine Zollspirale. Und der Wirtschaft bringt es halt gar nichts. Und der Politik bringt es ja im Endeffekt natürlich auch nichts. Weil diese Zölle sind im Endeffekt wirklich nur eine reine Machtdemonstration. Deutschland trifft es wohl am stärksten momentan. Habe ich heute Morgen noch gelesen. Wie Kieler Institut für Wirtschaftsforschung hat irgendwie gesagt, das könnte das Bruttoinlandsprodukt um 0,05% senken. Das klingt jetzt nicht so ultra viel. Aber kann natürlich trotzdem schon ein bisschen Impact haben. Das mal so am Rande.
Ja, es ist auf jeden Fall interessant, wie sich das alles so ergibt. Man hat ja auch Probleme mit China so ein bisschen dadurch, dass, oder was heißt Probleme mit China, aber die Auswirkungen zwischen dem Handelskrieg zwischen China und USA,
ja,
oder was heißt aber Handelskonflikt, ja, haben natürlich auch auf wie dann war schon Auswirkungen auf europäische Wirtschaft. Das merkt man hier auch. Brexit wirtschaftlich. Also es ist schon momentan so ein bisschen, irgendwie haben alle Bock ein bisschen auf Konflikt.
Ja, und das zieht natürlich dann auch, also das schwächt ja die Wirtschaft zwangsläufig. Also auch sowas wie zum Beispiel der Brexit, wenn da jetzt ein No-Deal kommen sollte. Also irgendwie haben die sich jetzt die Konten von Briten in der Schweiz verdreifacht. das heißt, die
Geldflucht.
Das Geld flieht. Nicht nur von internationalen Menschen, die eben halt einen britischen Pass haben, sondern jetzt eben langsam auch von Briten, die ihr Kapital in die Schweiz und eben auch in Luxemburg lagern möchten. Da reden wir schon von einigen Milliarden, die dort jetzt rüberfließen, falls es eben zu einem No-Deal kommen sollte. Aber das wird ja an anderer Stelle nochmal ein Thema.
Nur ich so schätze, wir werden nächste Woche darüber nochmal reden.
Denke ich auch.
Weil ja. Die EU hat gesagt, nächstes Wochenende ist, glaube ich, der EU-Gipfel, wenn mich nicht alles täuscht, oder dann die Woche drauf. Und man möchte ja jetzt schon in der nächsten Woche zu einem Ergebnis kommen, zumindest, dass man wahrscheinlich, meine Meinung ist, man wird es wahrscheinlich wieder verschieben, auch wenn Johnson das eigentlich nicht so will.
Mhm.
Aber ich denke mal, die werden jetzt in dieser Woche oder jetzt am Wochenende bis nächste Woche ein Konzeptpapier ausarbeiten, also eine Art neuen Vertrag und dann auf Grundlage dessen sagen, okay, wir müssen halt es verlängern, damit die ganzen EU-Staaten da zustimmen können, damit das Unterhaus zustimmen kann,
genau,
in Großbritannien und dann wird, denke ich mal, wird der Brexit mit einem neuen Vertrag ausgehandelt, aber dazu werden wir schätzungsweise nächste Woche reden, wenn wir da mehr Informationen haben.
Ja, und ich hoffe immer noch auf den No-Deal. Ich möchte, dass die Briten bluten für diese sagenhafte Dummheit.
Ich finde es gut, dass sie so diese politische Neutralität in diesem Podcast verfolgen. Finde ich sehr gut.
Ich bin stets bemüht.
Wir kommen zum nächsten Thema. Drain the Swamp. Lass den Sumpf austrocknen, auf Deutsch übersetzt. Das hat Trump in Form eines Videos als Antwort auf die Anschuldigung gegen seine Person und der dementsprechenden Einleitung der Prüfung eines Amtsenthebungsverfahrens.
Impeachment.
Ja, Inquiry, glaube ich, dann im Englischen. Gesagt. Ja, und ist dann halt über die Demokraten hergezogen und dass das alles Sumpf ist und Trump ist der Einzige, der das schafft und...
Wie man das halt so macht, ne?
Eben. Also, gute Propaganda fast schon, möchte ich da sagen. Aber was ist jetzt eigentlich passiert für diejenigen, die jetzt gar nichts davon mitbekommen haben? Und zwar angefangen hat das alles mit der Ukraine-Affäre. Am 25. Juli 2019 hat Trump mit dem damals frisch gewählten ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky gesprochen. Da gab es jetzt keine besonderen Vorkehrungen und das ist eigentlich ganz normal, weil eigentlich war das mehr so ein Willkommensgespräch, so hey, cool, dass du jetzt Präsident geworden bist und Glückwunsch. Und letzte Woche, also von uns aus gesehen, hat ein Whistleblower Inhalte des Gesprächs geleakt. Und was zum Beispiel auch fishy ist, dass das Protokoll mit dem genauen Wortlaut, also Wort für Wort aufgeschrieben, ja, war erst auf einem normalen Server und dann auf einmal auf dem Server für Staatsgeheimnisse.
Genau, also da kommt man nicht ran. Und alles, was man jetzt hat, ist sowas, also was Protokollartiges, wo auf jeden Fall auch Änderungen mit drin sind. Also der 1:1 Wortlaut, den kriegt man nicht mehr.
Also das ist zumindest bis jetzt, hat das Weiße Haus das noch nicht rausgerückt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch kommt. Kurz bevor wir jetzt da weiter drauf eingehen, ist jetzt erstmal so ein bisschen Raum geworfen, eine ganz kurze Information davor. Joe Biden, ja, früherer Vizepräsident unter der Obama-Administration, also vor Trump, ist momentan einer der aussichtsreichsten Präsidentschaftskarten.
Ja, für die Demokraten, Kandidaten, logischerweise.
Der Demokraten, genau. Und als andere Information hat Trump kurz vor dem Gespräch mit Zelensky Militärhilfen in Höhe von 400 Millionen Dollar eingefroren, obwohl die eigentlich vom Repräsentantenhaus genehmigt wurden und er darf das eigentlich gar nicht.
Und die Militärhilfe war für wen?
Für die Ukraine.
Okay.
Weil die Ukraine ist ja gerade so ein bisschen Konflikt mit prorussischen Kräften im eigenen Land. Hm. Der Annexion der Krim, das war ja, das ist jetzt auch schon 2015 war das ja, glaube ich. Das ist schon wieder ein bisschen her, aber die Unruhen sind dort weiterhin vertreten und Zelensky hat dann natürlich auch wie der frühere Präsident in der Ukraine ein paar Problemchen und Trump hat es jetzt eingefroren, die Militärhilfe, die er braucht. mit der Begründung, ja, die USA, die geben doch so viel großzügige Hilfe und es beruht ja so ein bisschen eigentlich auch auf Gegenseitigkeit und andere Länder machen nichts. Das hat Deutschland da, glaube ich, auch erwähnt. So nach dem Motto, Deutschland macht nichts für die Ukraine. Und hat dann darauf verwiesen, ja, in der Ukraine gibt es da so einen Gaskonzern, Burisma heißt der, und untersucht da mal, lasst da mal eure Staatsanwaltschaft oder eure Ermittlungskräfte da ein bisschen was untersuchen. Warum? Von 2014 an saß der Sohn Joe Bidens im Aufsichtsrat dieses Konzerns. Und Joe Biden hatte gleichzeitig als Vizepräsident so ein bisschen die politische Verantwortung für die Ukraine. Ja, klingt schon mal ein bisschen shady, ist aber eigentlich
normal.
Also es kann sein, ist halt ein
Zufall. Kann sein, muss aber nicht, ja.
Und er möchte jetzt quasi darauf hinwirken, dass Biden den Staatsanwalt damals in der Ukraine, der zum Beispiel gegen Burisma untersucht hat wegen Korruption, hat quasi darauf hingewirkt, dass der entlassen wurde. Und das klingt halt so ein bisschen okay, also der Vorwurf von Trump ist dementsprechend, Biden hat quasi seinen Sohn dabei geholfen, vor der Justiz gerettet zu werden.
Ja.
Dafür gibt es aber keinen Hinweis, denn auch viele von Europa zum Beispiel oder viele von den USA haben diesen Schritt begrüßt, weil selbst dieser Staatsanwalt selber stand im Kampf gegen Korruption im Weg, so ein bisschen. Mhm. Genau. Dann hat Trump noch seinen persönlichen Anwalt, Rudy Giuliani, der war früher Bürgermeister von New York, hat er dorthin geschickt, um Verhandlungen zu führen. Da weiß man nicht, welche Gesprächsinhalte gab es da. Und Trump hat nach den Angaben des Whistleblowers und auch jetzt weiteren Informationen das Justizministerium involviert, der USA, in dem er halt gesagt hat, ja, der Justizminister William Barr, auf dessen Hilfe kannst du zugreifen. Und auch schon bei dem Mueller-Report, damals mit der Russland-Affäre, hat man ja so eine Tendenz gesehen, dass der Justizminister eher für Trump ist, anstatt sich als Anwalt des Volkes zu verstehen, so ein bisschen.
Ja.
Genau, und was das jetzt letztlich heißt, wenn das jetzt in einem ordentlichen rechtlichen Verfahren, also wie in diesem Impeachment, bewiesen wird, ist, dass die Beschaffung von Informationen aus einer ausländischen Regierung nicht für Trump, nicht für das amerikanische Volk wichtige Informationen, sondern letztlich nur für den persönlichen Zweck
des Präsidenten.
Genau, nämlich den Kontrahenten zu schaden. Und das ist ein Verstoß gegen die Verfassung. Das ist Amtsmissbrauch.
Also er vermischt seine private Person mit den Mächten seines Amtes. Und das ist logischerweise verboten.
Genau. Und dann soll, ich glaube, es war die New York Times oder so, die das gesagt hat, dass zusätzlich durch das Einfrieren von 400 Millionen Dollar auch jetzt die USA in diplomatische Verwicklung mit der Ukraine ist. Also hat auch so ein bisschen im eigenen Land geschadet, was das auch nicht so cool ist. Genau, das ist so ein bisschen der Tathergang, was am Anfang passiert ist. Wie ist jetzt dieser Whistleblower an die Formation gekommen, ist vielleicht auch noch ganz interessant. Der ist anscheinend, also seine Identität ist bis jetzt noch nicht bekannt. Er ist aber anscheinend Mitarbeiter der CIA und war auch im Weißen Haus schon tätig, hat dort gearbeitet. Und hat so ein bisschen eigenständig so einen investigativen Journalismus betrieben, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Also der war selbst nie bei den Gesprächen dabei, hat aber halt viele Kollegen bei der CIA gefragt, beim Weißen Haus gefragt und hat dann dementsprechend seinen Bericht geschrieben, weil sich die Aussagen anscheinend gedeckt haben. Der Bericht ist 9 Seiten lang. Das war auch kurz davor ein bisschen zu versanden, weil er hat es erst an quasi die Beschwerdestelle von der CIA geschickt und dann an noch Geheimdienstkoordinator Joseph Maguire, ich möchte das jetzt auch gar nicht so weiter ausführen, und es droht zu versanden und nur, weil er gleichzeitig auch dem Vorsitzenden des Geheimdienstausschusses Adam Schiff informiert hat, yo, ich habe das Ding mal da an die geschickt und der dann gefragt hat, ja, was ist denn jetzt, kam das jetzt doch raus. Also Trump hat es schon versucht oder seine Administration zu vertuschen, tatsächlich.
Ja.
Also so ein paar Parallelen zu Nixon sind da.
Aber natürlich aus dem Grund, weil die Wege, die er erst gewählt hat, also dieser unbekannte CIA-Agent, der Whistleblower, also hat er so erst informelle Wege benutzt und jetzt wird es ein formeller Weg.
Genau, also wir können auf jeden Fall froh sein, dass es eben nicht vertuscht, aber dass die Vertuschung nicht erfolgreich war.
Ja, ja.
Und dass es jetzt so ein bisschen an die Öffentlichkeit kam. Und in dem Bericht steht zum Beispiel auch, dass es eben nicht nur die Ukraine-Sache war oder Ukraine-Affäre, sondern dass das schon mehrfach vorgekommen sein soll. Und auch öfters Protokolle, die eigentlich keine Staatsgeheimnisse sind, einfach mal an diesen Server für Staatsgeheimnisse und damit unerreichbar für die Öffentlichkeit verschoben worden.
Wo man halt sagen muss, dass die Administration, also weiß, dass das, was auf diesen Protokollen ist, nicht so koscher ist.
Genau, das hat
das auch. Das heißt, es muss denen logischerweise bewusst sein, sonst würden die es nicht auf diesen Server verstecken.
Genau, dasselbe war ja auch bei dem Ukraine-Affäre mit dem Protokoll. Also die wissen schon so, dass das ein heikles Thema ist, was Trump da so sagt.
Yeah.
Und man soll es vielleicht jetzt nicht unbedingt an die Öffentlichkeit lassen.
Genau.
Ja, das war quasi die Ukraine-Affäre. Dieses Gespräch war der Auslöser von jetzt anscheinend vielen, vielen Ereignissen, die sich so ein bisschen überschlagen. Also, ich habe ja gerade schon gesagt, so ein bisschen Nixon-Vergleich. Also Nixon hat ja auch damals so die CIA, glaube ich, beauftragt, das FBI so ein bisschen
zu behindern bei Ermittlungen
gegen ihn. Der ist aber allerdings zurückgetreten. Ja, Trump hat das da auf keinen Bock, der geht in die Offensive und sagt, die Demokraten sind blöd. Hat er gesagt, drain the swamp. Er hat zum Beispiel diesen Adam Schiff, der das halt letztlich eingeleitet hat, den Landesverrat beschuldigt. Das muss man sich mal vorstellen.
Das ist einfach nur
er macht halt seinen Job.
Sollte vielleicht Trump auch mal probieren, dann wäre es vielleicht gar nicht so dramatisch alles.
Also Trump nimmt halt die klassische Opferrolle ein. Er hat auch in einem Video gesagt, so sinngemäß, also was heißt sinngemäß, er hatte, ja, die Demokraten nehmen euch die Demokratie weg, die Freiheit und alles. So,
also Demokratie, Freiheit, alles.
Reflektieren kann der Dreiklang. Mann.
Das Ding ist halt auch, dass man daran gut sieht, dass Populisten, wie man ja jetzt Trump bestimmt einordnen kann, da stören sich vielleicht nicht so viele an dem Begriff, dass die es immer wieder schaffen, selbst in Regierungsverantwortung sich in eine Opferrolle zu drängen. Ja. Das ist absolut beeindruckend, so wie Trump das hinbekommt. Der Mann ist scheiß Präsident, der mächtigste Mann der Welt theoretisch und heult halt trotzdem rum wie ein kleines Kind, als würde das ganze System gegen ihn stehen, obwohl er an der Spitze dieses, also das ist ganz
verwirrend. Und wie ich ja gerade schon gesagt habe, es wirkt so ein bisschen, als wäre das der erste Dominostein gewesen von diesem ersten Leak. Denn jetzt kam auch raus von anderen Whistleblower, dass er mit dem australischen Premierminister telefoniert haben soll, mit der Absicht, hier, passt mal auf, euer australischer Geheimdienst hat damals in der Russland-Affäre, also das hat dann mit der Wahl zu tun gehabt, dass die Russen da Trump angeblich geholfen haben sollen, und ein australischer Geheimdienst soll das als erstes mitbekommen haben und sagen, haltet mal den Ball da flach, ja, das soll nicht rauskommen. Dann hat er, das fand ich auch so witzig, er hat einfach selber beziehungsweise China öffentlich dazu aufgefordert, ebenfalls Ermittlungen gegen Biden zu starten, weil der da irgendwie mal 1,5 Milliarden Dollar angeblich ein bisschen scheinheilig oder komisch für so einen Fonds in China, Investmentfonds besorgt haben soll. Also hat quasi einfach das Verhalten, wofür er schon das Impeachment-Verfahren bekommen hat oder die Einleitung, hat er nochmal im anderen Fall selbst bestätigt. Sein Verhalten,
Typ.
Was dahinter steht, das ist krass. Dann gibt es noch weitere Kurznachrichten, wo dann wirklich drinne steht von Mitarbeitern, okay, das und das, also wo das nochmal bestätigt wird mit der Ukraine-Affäre. Also man hat den Anschein, dass das Weiße Haus selber gar keinen Bock mehr auf Trump hat oder zumindest etliche Mitarbeiter. Oder, das habe ich in einem anderen Podcast gehört, vielleicht ist es auch so ein bisschen die Revanche vom Geheimdienst der USA, weil Trump hat ja damals in der Russland bei der Wahl eher russischen Geheimdiensten geglaubt als seinen eigenen amerikanischen. Das weiß man nicht, das ist auch nur sehr mutmaßend. Auf jeden Fall ist es sehr spannend, was da noch alles passieren wird. Wie gesagt, Nancy Pelosi hat dann diese Einleitung dann bestätigt und man prüft es jetzt, holt sich Informationen ran. Und eigentlich die ganze Administration von Trump hängt damit drin. Sein persönlicher Anwalt, der Justizminister. Ich glaube, du hast einen Frosch verschluckt. Der Außenminister, der auch einfach das Repräsentantenhaus oder die Ausschüsse wollten halt 5, glaube ich, Mitarbeiter vom Außenministerium einberufen. Der aber Außenminister hat gesagt, nee, die bleiben hier. Also Mike Pence, der Vizepräsident, wo ich auch sehr gespannt bin, was der für eine Rolle einnehmen wird, weil theoretisch ist er ja dem Präsidentenamt so nah wie nie. Und sollte Trump weg sein, in Form eines Amtsenthebungsverfahrens, ist er selber Präsident. Wie da die Loyalität ist, werden wir auch sehen. Und man muss jetzt gucken, was halt an weiteren Ermittlungen so noch ans Tageslicht kommt. Das soll ja wahrscheinlich nicht das Einzige sein oder das Einzige dabei bleiben. noch ist Trump weiterhin beliebt bei der Basis, was dazu führt, dass eben viele Repräsentanten der Republikanischen Partei noch weiterhin zu ihm stehen.
Ja.
weil sie sich selber im Präsidentschaftswahlkampf nicht gegen ihn auflehnen möchten. Und wir werden sehen, weil das Ding ist, um ein Impeachment zu starten letztlich, braucht es die einfache Mehrheit im Kongress. Die Demokraten haben die einfache Mehrheit im Kongress, im Senat, der dann letztlich entscheidet, wie so ein Gericht, ob Trump des Amts enthoben wird. Da brauchen sie zwei Drittel und im Senat haben leider die Republikaner die Mehrheit.
Ja.
Also es ist ein sehr riskantes Verfahren. Die Demokraten bräuchten 20 Republikaner, die umfallen müssten, also sich gegen Donald Trump aussprechen. Das ist sehr, sehr schwierig.
Kann aber definitiv passieren.
Es wird ich schätze mal, es wird auf jeden Fall dann passieren, wenn die Basis keinen Bock mehr auf Trump hat oder sagt, das ist nicht mehr unser Präsident.
Ja.
Und dann ist das wahrscheinlich wie so ein Schneeball, der ins Rollen gerät. Ja. Also dann werden wahrscheinlich auch viele Repräsentanten der Republikanischen Partei gegen Trump äußern und dann lässt man ihn vielleicht fallen. Aber das wird sich zeigen, inwieweit sich Trump dagegen behaupten kann. Es bleibt spannend. Aber man kann halt sagen, in ein paar Jahren wird es halt der nächste Nixon-Fall sein.
Vermutlich. Aber kommen wir von einem unfreiwilligen Satiriker zu einem echten Satiriker. Jan Böhmermann ist jetzt offizielles Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Was bedeutet, dass ich als Genosse ihn ab jetzt Jan nennen darf? Und bei dem, weiß ich nicht, Kreisverbandsempfang nach zwei Sektchen vielleicht auch Janni. Grund dafür, dass Jan Böhmermann der SPD ist, ist nicht, weil er die SPD so super findet. Oder vielleicht doch, aber ist natürlich nicht sein
vielleicht Job, die Ideologie sagen. Dahinter. Oder die Idee.
Vielleicht die Ideologie, genau. Also, oder die Idee dieser Partei. Aber erstmal möchte er Parteivorsitzender der SPD werden.
Ist es denn jetzt eigentlich noch möglich?
Das ist tatsächlich noch möglich. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie es noch gehen kann. Also direkt am Parteitag mit so einem Art Last-Minute-Vote, yeah. Ne, kann er sich da aufstellen, braucht halt aber bei allem, was er tut, Unterstützung von Ortsverbänden, Kreisverbänden in unterschiedlicher Höhe, yeah. Je nachdem, was er macht. Aber möglich ist es natürlich. Aber ob das nun klappt, also er hat auch gesagt, wenn er nicht Parteivorsitzender werden sollte, dann tritt er auch sofort wieder aus. Finde ich jetzt auch nicht verkehrt, weil finde ich es cool, wenn Jan Böhmermann in der SPD ist, aber der hat natürlich eigentlich in keiner Partei was verloren, weil der Mann ist Journalist und Satiriker, der sollte nicht in der Partei sein. Aber die Idee dahinter fand ich eigentlich ganz lustig. Ist halt nur die Frage, macht er das jetzt, weil ihm die Partei irgendwie doch wichtig ist? Also und er denkt dahinter, also eigentlich ist das eine Partei mit einem guten Kern, macht nur momentan extrem viel falsch oder macht schon seit vielen, vielen Jahren extrem viel falsch. Oder nutzt er es halt wirklich einfach nur als Joke. Ich würde jetzt mal Ersteres vermuten. Ich glaube, Jan Böhmermann hat jetzt nicht so ein großes Interesse, extrem sicherlich hier zu ziehen.
Ich glaube, er hat ein seriöses Interesse, wird es aber als so witzig verkaufen.
Ja, genau.
Ich denke mal, so ein Ding
wird so das. So die Richtung, genau. Dass er jetzt wirklich Parteivorsitzender wird, würde ich jetzt mal behaupten, dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist. Tatsächlich denke ich mir aber als SPD-Mitglied, mir ist es mittlerweile fast egal. Es soll nur einfach kein bekanntes Gesicht sein, was man schon ewig kennt. Also, dass Olaf Scholz jetzt Parteivorsitzender wird, fände ich halt einfach schade, weil das wäre halt...
Ja, es würde kein Richtungswechsel.
Es ist halt kein Richtungswechsel.
Wenn Olaf Scholz Parteivorsitzender wird, wird die Große Koalition auf jeden Fall nicht zerbrechen.
Ja, genau. Sowas zum Beispiel. Ne? Also, mir wäre es bedeutend lieber, dass da ein frisches Gesicht reinkommt. Und wenn es Jan Böhmermann ist, so fuck it, warum denn nicht? Das Ding ist also, die SPD hat nun wirklich original gar nichts mehr zu verlieren. Deswegen, im Zweifel können die dort jeden hinstellen. Hauptsache nicht irgendeiner aus der alten Garde.
Also, was ich jetzt noch sehr spannend finde, ist... wir haben ja momentan noch die Große Koalition und im Dezember ist der Parteitag.
Mhm.
Und wir haben das Klimapaket. Und dadurch haben wir, damit sind jetzt nicht so viele einverstanden, wir haben das jetzt noch nicht weiter hier in dem Format behandelt. Jedenfalls wollte das eigentlich jetzt am Mittwoch das Kabinett, also die Bundesregierung, beschließen, um es dann im Bundestag vorzulegen. Ne? Das ist ja das normale Verfahren. Allerdings hat jetzt die CSU das gestoppt erstmal und man weiß jetzt nicht, wann dieser Termin nochmal wiederholt wird.
Mhm.
Und die Bundesregierung hat nicht mehr so viel Zeit, weil wenn das jetzt zu spät in den Bundestag kommt und dann im Bundesrat sozusagen, wird es dieses Jahr nicht mehr beschlossen. Was ja eigentlich die Kanzlerin oder beziehungsweise die Bundesregierung so hingestellt hat, ja, wir werden das dieses Jahr noch beschließen, dieses Klimaschutzpaket, das ist ja unser Ziel. wäre dann wieder sozusagen einmal ein Fail. Mhm. Aber wenn es nicht beschlossen wird und eine neue Bundesregierung zustande kommen würde, weil SPD sagt, wir haben keinen Bock mehr auf große Koalition, dann bin ich mal gespannt, was das für das Klimapaket bedeutet. Ob man dann, angenommen Schwarz-Grün regiert, dann ob man dann ein anderes Modell oder ein, also die Kritik an diesem Klimaschutzpaket, wir wollen es jetzt nicht weiter ausführen, ja, könnt ihr euch selber ein bisschen informieren, die war ja massiv und beziehungsweise viele Experten sagen halt, es wird nichts bringen, sagen wir es mal so. Und dann bin ich mal gespannt, was das für das Klimaschutzpaket bedeutet oder für die Arbeit der Großen Koalition. Ob man dann, ob man das jetzt noch auf dieses Paket vielleicht auch nicht so gut ausgehandelt, also irgendwie durchbringt oder, falls die Große Koalition zerbricht, das nochmal neu aufrollt.
Also du glaubst, die Grünen wären da in ihren Forderungen straighter als die SPD?
Ja, vorausgesetzt natürlich, bei Neuwahlen hätten jetzt die
Grünen
Regierungsverantwortung, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber da bin ich echt mal gespannt, ob jetzt, also das sind schon wieder so ein paar Zusammenhänge, die ich interessant finde, und dann müssen wir einfach mal schauen, wer Parteivorsitzender wird. Ich glaube schon, bei dem entsprechenden Parteivorsitzenden könnte die Koalition zerbrechen.
Ja.
Unter Umständen.
Ja, also ist ja auch, also AS wird ja vermutlich eigentlich auch ein Duo, das ist jetzt eigentlich so vorgesehen. Da würde ich jetzt vielleicht eine Paarung so als ganz straighte GroKo-Gegner. Na, das machen wir in einer anderen Folge.
Okay, das machen wir in einer anderen Folge.
Das besprechen wir, wenn der Parteitag ein bisschen näher rückt, stellen wir nochmal das Ganze ein bisschen vor. Wenn wir noch ein bisschen mehr Informationen haben von diesen Vorstellungsrunden der SPD-Kandidaten.
Ja.
Darum soll es noch nicht gehen. Böhmermann der SPD, erstmal nur so eine Randinformation. Wie gesagt, witzig. Wird wahrscheinlich nichts, auch wenn ich es ganz interessant finde. Aber mal schauen, vielleicht hat er ja doch eine Chance.
Wir werden sehen. Als letztes Thema noch, Julia Klöckner hat den Nutri-Score angekündigt.
Angekündigt, ja. Was ist denn der Nutri-Score?
Ist quasi wie so eine Lebensmittelampel. Also da steht eben von A bis E. A ist dunkelgrün, E ist dunkelrot. Soll das eine erste Orientierung für Kunden sein, um zu wissen, das Lebensmittel ist jetzt gesund oder eben nicht. Ich glaube, die schlechten Eigenschaften sind Fett, Zucker und Salz.
Zum Beispiel, und die guten sind halt Ballaststoffe, teilweise irgendwie sowas.
Und weil ja viele vielleicht eben nicht die Verpackung umdrehen und dann die Nährwerttabelle sich angucken, soll das eben eine erste Orientierung sein. Was ist bloß unserer Meinung nach ein kleines Problem?
Das Ganze ist freiwillig. Gibt auch schon Unternehmen, die wollen das einführen. Das sind aber natürlich die Unternehmen, bei denen das Ganze eher in die grüne Richtung tendiert. Bei den Unternehmen, bei denen das Ganze eher in die rote Richtung tendiert, die haben dann natürlich logischerweise keinen Bock drauf. Fun Fact, das Ganze gibt es schon in Frankreich.
Das läuft, glaube ich, auch ganz gut dort.
Das läuft, glaube ich, auch. Ja gut, kann ja nicht schlecht laufen. Ich weiß jetzt nicht, ob sich da, wie viel Prozent von Konsumenten, sage ich mal, sich da in ihrer Entscheidung dadurch beeinflussen lassen. Weil ich denke mir halt schon, also gesunde Lebensmittel kann man doch schon irgendwie erkennen. Also dass eine Tiefkühlpizza jetzt nicht zwingend super gesund ist, ich denke, darauf kommt ja eigentlich erstmal jeder.
Ich glaube schon, dass es einen gewissen Effekt hat, einfach zu sehen, okay, das ist rot.
Ja.
Ich glaube schon, es spricht irgendwie so eine simple Ebene den Menschen an.
Das ist das Ding. Ich habe diese Pressekonferenz gesehen, wo Julia Klöckner diesen Bums vorgestellt hat. Und das war halt wirklich so, als hätten die da jahrzehntelang Marktforschung betrieben,
ja.
Wo sie irgendwie so gesagt hat, ja, das ist ein den Menschen vertrautes System, das Ampelsystem, und sie können sich mit diesen Farben irgendwie identifizieren. Das ist halt grün logischerweise bei uns auch wegen der Ampel, also grün gut, rot schlecht, so, das ist ja ein System, was bei uns logischerweise klar uns unterlegt ist. Aber das wurde so dargestellt, als wäre das Peak-Marktforschung irgendwie, dass jetzt grün ist gut und rot ist schlecht. Die war da so begeistert von, es war so witzig.
Also ich denke aber trotzdem, vor allem wenn Verbraucher darauf hinziehen, dann Produkte A zu kaufen, die nur so Nutri-Score haben.
Ja.
Und dann B halt, weil meistens kann man dann davon ausgehen, wenn eine Firma das nicht macht, sind die Produkte jetzt nicht unbedingt gesund.
Das denke ich halt auch. Ja, das ist ja
unabhängig jetzt dass halt davon, dass es jetzt erstmal so eine Zeit braucht, bis sie das einführen, beziehungsweise muss erstmal abgeschlossen werden. Und B, ich glaube schon, dass das halt was bringt, dass man dann halt lieber dann doch mal was Grünes in der Hand haben will, anstatt so dunkelrot. Also ja. So eine Tiefkühlpizza oder so wird ja wahrscheinlich halt jetzt nicht so gesund sein wie Brokkoli.
Nehme ich mal Stuttgart.
Also auf Brokkoli wird es jetzt nicht stehen, aber ja. Ich glaube, du verstehst meinen Punkt und ihr hoffentlich auch.
Ja. Also ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Ich glaube, das ist eine interessante Neuerung und regt vielleicht den einen oder anderen zum Nachdenken an, seine Ernährung ein bisschen umzustrukturieren.
Vielleicht wird ja Julia Knöckler jetzt auch ein bisschen mutiger mit Zuckersteuern oder sowas, wobei ich das nicht glaube.
Glaube ich selbst nicht.
Oder Massentierhaltung, wobei ich das auch nicht glaube.
Wahrscheinlich auch nicht, nein.
Aber ist schade, weil da könnte man leicht viel verändern zum Wohle der Verbraucher und auch der Natur / Tiere. Aber wir haben ja jetzt schon mal einen richtigen Schritt in die gute Richtung gemacht.
Hast du einen Lieblingsbaum?
Ich habe einen Mammutbaum.
Echt jetzt?
Ja, weil da so ein fetter Stamm ist.
Ich habe von Flora und Fauna wirklich keine Ahnung. So, ich kenne ein paar Bäume so. Ich glaube, mein Lieblingsbaum ist wahrscheinlich die Trauerweide, weil ich irgendwie finde, das hängt cool. Aber das ist so heftig. Ich habe davon wirklich original.
Ja, du hast wahrscheinlich in halber Sachkunde geschlafen.
Tatsache, ja. Die ist in Sachsen noch nicht so gut ausgebildet. Ey, das ist wirklich mein größter Knackpunkt. Wenn du mich mit irgendwas richtig jagen kannst, so. Kennst du noch hier Bäume. Quizduell?
Ja.
Diese grüne Kategorie, also irgendwie draußen im Grün oder so?
Ja.
Ganz grausig. Ganz, ganz grausig.
Gut. Dadurch, jetzt habt ihr noch ein bisschen was über Jakob erfahren.
Nettes Schlusswort.
Also, es wird keine Ahnung von Bäumen. Einfach seine Inkompetenz gänzlich.
Spast.
Damit sind wir durch für diese Folge. Ich hoffe, wir haben jetzt das Zeitlimit so halbwegs eingehalten. Wir hatten viel Spaß. Also ich zumindest.
Nee.
Bleibt uns treu. Hört nächste Woche wieder rein. Vorausgesetzt, wir schaffen das nächste Woche. Ich hoffe es. Sagt uns, was ihr davon haltet, von dem neuen Konzept. Und falls ihr Themen habt, die ihr uns sagen, die wir behandeln sollen. Oder sagt, hey, da müsst ihr noch mal ein bisschen, guck da noch mal nach. Sagt uns das gerne. Ansonsten hast du noch was zu sagen, Jakob?
Nein.
Perfekt, dann sind wir raus. Hauen ab, hauen rein. Ciao, ciao.